Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Dienstag, den 16. Oktober. Heute mit den folgenden Themen.
Ich glaube, mit einem E-Autorennen setzt man einfach ein falsches Zeichen.
Ja, unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit soll im Berner Schosshaltenquartier der nächste E-Prix durchgeführt werden, also ein Autorennen mit Elektroboliden. Von diesem Rennen sind allerdings nicht alle gleichermaßen begeistert. Dann?
Das neue Gesetz, über das wir abstimmen werden, ist natürlich einfach nicht gut genug, um die Rechte von verschiedenen Menschen zu schützen. Ich bin der Meinung, Kontrolle ist okay, aber nicht in dieser Form.
Wenn die Stimmbevölkerung das neue Gesetz zur Überwachung von Versicherten am 25. November annimmt, schaut ihr möglicherweise dereinst ein Detektiv beim Sonnenbaden auf dem Balkon zu. Ganz legal, im Auftrag deiner Krankenkasse. Und?
Sie drohten ihn mehrfach, ihn zu erschießen, drückten ihn zu Boden, hielten ihn eine Pistole an den Kopf. Ein weiteres Mal forderten sie ihn auch auf, zu beten, bevor er erschossen würde. Dann schlugen sie ihn, bedrohten auch seine Frau und seine Kinder mit dem Tod. Er musste sich nackt ausziehen. Das ist eine ganze Reihe von brutalster Gewalt, die hier diesem Researcher angetan wurde.
Ein Mitarbeiter von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurde brutal gefoltert. Die Behörden der Russischen Republik Inguschetien wollen offenbar kritische Stimmen zum Verstummen bringen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages und die hat Katrin Hiss für uns recherchiert.
Das Kandidatenkarussell für die zwei frei werdenden Bundesratssitze dreht sich weiter. Heute früh hat die CVP-Nationalrätin Ruth Humbel bekannt gegeben, dass sie auf eine Kandidatur verzichtet. Am Wochenende hat hingegen der Zuger Ständerat Peter Häcklin mitgeteilt, dass er gerne die Nachfolge von Bundesrätin Doris Leutert antreten würde. Für die Nachfolge auf den Sitz von FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann gilt die St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter als Favoritin. Die Mitglieder des Bundesrates werden von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt. Die Wahl findet am 5. Dezember statt. Die italienische Regierung hat gestern bekannt gegeben, dass sie von MigrantInnen betriebene Kiosks und Gemischtwarenläden in ihren Öffnungszeiten einschränken will. Laut Innenminister Matteo Salvini seien solche Läden oft Treffpunkte für Betrunkene und DrogendealerInnen. Die Regierung würde ein Gesetz vorbereiten, nach welchem solche Shops in Zukunft um 21 Uhr schließen müssten. In Ungarn ist gestern ein neues Gesetz gegen Obdachlose in Kraft getreten. Ab sofort ist es verboten, seinen Lebensmittelpunkt draußen zu haben, auf Straßen oder öffentlichen Plätzen zu schlafen. Der Polizei ist es nun erlaubt, Obdachlose zu vertreiben. Diese können nun auch mit Gefängnis und erzwungener Arbeit bestraft werden. Gleichzeitig ist gestern die ungarische Verfassung geändert worden. Diese hält neu fest, dass jede Behörde die christliche Tradition des Landes schützen muss. Laut Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen sind in Ungarn rund 30.000 Menschen obdachlos. Saudi-Arabien erwägt ein Eingeständnis im Fall Khashoggi. Dies berichten verschiedene internationale Medien. Seit rund zwei Wochen ist der saudische Journalist verschwunden. Er lebte im Exil in den USA. Zuletzt gesehen wurde er in Istanbul, als er dort das saudische Konsulat betrat. Somit steht der Verdacht im Raum, dass Khashoggi im Konsulat getötet wurde. Gestern Montag haben türkische Ermittler das Gebäude durchsucht und mehrere Proben zur Analyse mitgenommen. Anonyme Quellen teilten US-Medien mit, das saudische Königshaus arbeitet derzeit an einem Bericht, laut welchem der Journalist bei einem schiefgelaufenen Verhör getötet wurde. Die Regierung will somit jede Verantwortung von sich weisen, die Beamten vor Ort treffe die alleinige Schuld. Und noch zum Wetter. Heute und auch den ganzen Rest der Woche scheint die Sonne. Es gibt kaum Regen bei Tageshöchsttemperaturen von 18 bis 20 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Im Berner Schosshalde-Quartier oberhalb des Rosengartens wird es nächstes Jahr wohl ziemlich turbulent zu und her gehen. Seit gestern steht fest, dass dort am 22. Juni 2019 der sogenannte E-Prix ausgetragen wird, ein Straßenrennen für elektrifizierte Rennautos. Ob der E-Prix in Bern überhaupt stattfinden soll oder nicht, blieb eigentlich außer Frage. Denn darüber hat der Berner Gemeinderat quasi im Alleingang bereits vergangene Woche abgestimmt. Schließlich sei der E-Prix eine einmalige Gelegenheit, um die Stadt Bern ins internationale Rampenlicht zu rücken, so die Stellungnahme des Gemeinderates. Fraglich bleibt, ob die AnwohnerInnen im Schosshaldenquartier ebenso begeistert sind. Salim Staubli berichtet.
Der E-Prix ist hierzulande nicht ganz unumstritten. Das international bekannte Straßenrennen musste nach der diesjährigen Austragung in Zürich viel Kritik einstecken. Die Anwohnerinnen und Anwohner nervten sich während der Auf- und Abbauphase über anhaltenden Baulärm und zahlreiche Absperrungen auf den Fußwegen. Für die anspruchsvolle Streckenführung am Zürcher Mütenkee mussten zudem gleich mehrere Bäume gefällt werden. Den Politikerinnen und Politikern aus dem linksgrünen Spektrum ist der prestigeträchtige Event daher ein Dorn im Auge. Eine Austragung in Bern sei aufgrund der Erfahrungen in Zürich, aber auch sonst, äußerst fragwürdig, findet Rael Ruch, Stadträtin vom Grünen Bündnis.
Ja, wir kritisieren diesen Entscheid aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind wir der Meinung, dass ein Autorennen, auch wenn es ein E-Autorennen ist, in der Stadt Bern keinen Platz hat. Zweitens sehen wir, dass die Erfahrungen aus Zürich zeigen, dass dort sehr viele Auflagen von Veranstaltern nicht eingehalten wurden, dass das Quartier sehr viele Einschränkungen hinnehmen musste, dass Grünanlagen beschädigt wurden. Wir sind der Meinung, dass das sicher nicht der Weg ist, wie man E-Mobilität bekannt machen sollte. Wir finden, dass Mobilität vor allem vermieden werden muss und dass nur quasi der unvermeidbare motorisierte Verkehr auf Elektroantrieb umgestellt werden soll. Und ein Autorennen ist definitiv kein unvermeidbarer Verkehr.
Dass der nächstjährige E-Prix nun nicht in Zürich stattfindet, sondern in Bern, hat so seine Gründe. So unterschrieben zuletzt fast 3.500 Zürcherinnen und Zürcher eine Petition dagegen, dass das Autorennen erneut in der Limmatstadt ausgetragen werden darf. Das zeigte offensichtlich Wirkung. Aufgrund des politischen Drucks in Zürich haben sich die Organisatoren des Events an den Berner Gemeinderat gewandt. Und dieser ist schon fast felsenfest davon überzeugt, dass diesmal keine Komplikationen zu erwarten sind. An vorderster Front Umwelt- und Sicherheitsvorsteher Reto Nause.
Ich glaube, hier hat der Veranstalter seine Lehren gezogen. Man wird die Einschränkungen für Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich halten. Man wird Auf- und Abbauzeiten versuchen zu minimieren. Man wird die Durchlässigkeit des Quartiers garantieren und man will den öffentlichen Verkehr eigentlich möglichst ohne Einschränkungen laufen lassen.
Dem Gemeinderat scheint also klar zu sein, dass er die Bewilligung des E-Prix an bestimmte Auflagen knüpfen muss. Auflagen, die bei der diesjährigen Veranstaltung in Zürich ebenfalls gesetzt waren, dort aber teilweise nicht eingehalten wurden, meint Rael Ruch.
Ich habe schon den Eindruck, dass der Gemeinderat die Erfahrungen aus Zürich ignoriert. Der Gemeinderat schreibt zwar von Auflagen, aber ich bin der Meinung, wenn man beispielsweise die Antworten auf Vorstöße, die in Zürich eingereicht wurden, liest, dort sieht man, dass Auflagen alleine offenbar nichts nützen, dass der Veranstalter sich eben darum foutiert hat, besonders beim Thema Grünraum. Also ich denke, dort hätte ich vom Gemeinderat mehr Weitblick erwartet.
Mehr Weitblick vom Gemeinderat. Das wäre aus linksgrüner Sicht aber nicht nur beim Thema Grünraum angemessen gewesen. Laut Rael Ruch ist es nicht nachvollziehbar, dass der Gemeinderat die Bevölkerung und den Stadtrat von seiner Entscheidung fast gänzlich ausgeschlossen hat. Eine dringliche Interpellation vom Grünen Bündnis und der Jungen Alternative blieb gar unbeantwortet.
Es ist schon erstaunlich, dass der Gemeinderat jetzt bereits offenbar einen Beschluss gefasst hat, dieses Rennen zu bewilligen. Hier glaube ich einfach, dass wir jetzt nochmals Druck machen müssen auf den Gemeinderat, diesen Entscheid zurückzunehmen. Weil sonst ist es tatsächlich so, dass sich der Gemeinderat um die Haltung des Stadtrates und auch der Zivilgesellschaft fundiert.
Dass der Gemeinderat bei solchen Geschäften keine Rücksicht nimmt auf den Stadtrat oder die Zivilgesellschaft, sei normal, meint hingegen Umwelt- und Sicherheitsvorsteher Reto Nause.
Also der Veranstalter bezahlt sämtliche Kosten selber. Er bezahlt auch alle Gebühren in der Stadt Bern. Wir können auch alle städtischen Dienstleistungen weiterverrechnen und deshalb ist es in der Kompetenz finanziell des Gemeinderats. Und es bleibt die reine Bewilligung und die reine Bewilligung ist immer gemeinderätliche Kompetenz. Also auch ein Grand Prix von Bern, ein Frauenlauf von Bern, der wird nicht durch den Stadtrat genehmigt.
Der Gemeinderat verfügt also über die allgemeine Kompetenz, um Grossanlässe wie den E-Prix zu bewilligen. Aber ob es Sinn macht, einen solchen Anlass unter dem Motto der Nachhaltigkeit durchzuführen, darüber lasse sich streiten, findet Rael Ruch.
Ja, ich finde, die Stadt Bern geht falsch an das Thema heran. Ich bin der Meinung, dass die Stadt Bern ihre Energie- und Klimastrategie umsetzen sollte, wo es darum geht, dass man eine 2000-Watt-Gesellschaft möchte, dass man also Energie effizient nutzt, dass man sich gut überlegt dann auch in diesem Sinne, wo ist eben Elektromobilität sinnvoll und wo ist sie nicht sinnvoll. Und ich glaube, mit einem E-Autorennen setzt man einfach ein falsches Zeichen.
Sagt Rael Ruch, sie ist Stadträtin vom Grünen Bündnis Bern. Gemeinsam mit den jungen Alternativen hat das Grüne Bündnis gestern eine Petition lanciert, worin sie den Gemeinderat auffordern, die Bewilligung für den E-Prix zurückzuziehen. Weitere Infos gibt's auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Ja, ein Auto steht auch im Zentrum eines Songs der englischen Punkband The Clash. Allerdings bestimmt nicht ein Elektroauto, sondern vielmehr ein Cadillac, ein brandneuer Cadillac.
Rabe Info.
Ein Sonntagsspaziergang der Aare entlang, den Hund bei Fuß, den Detektiv an den Fersen. Am 25. November entscheidet das Stimmvolk, ob die IV und andere Sozialversicherungen bei einem begründeten Verdacht Detektive einsetzen dürfen. Eine parteiunabhängige Bewegung hat gegen das neue Gesetz das Referendum ergriffen. Das Referendumskomitee befürchtet, dass das Gesetz der willkürlichen Überwachung von Versicherten Tür und Tor öffnet. Sarah Stalder ist Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz. Eva Rapp hat sich mit ihr über die neue Gesetzesvorlage unterhalten. Mit diesem Gesetz wären Versicherte in ihrem Recht auf Privatsphäre schlechter gestellt als Kriminelle, sagt Sarah Stalder.
Es ist so, dass erstens die ganze Bevölkerung betroffen ist, weil ja jeder eine Krankenkasse hat. Und zweitens muss man sehen, dass das Gesetz eben so schwammig formuliert ist, dass da sehr viel möglich ist, was in einem anderen Gesetz mit dem Strafrecht nicht möglich ist. Zum Beispiel, wo man observiert wird, also der Ort, wo man observiert werden kann. Aber auch wer, das eine Observation anordnen kann. Das ist eigentlich die größte Schwachstelle. Jeder, der in der Versicherung mit einem Fall betreut ist oder auch eine leitende Stellung hat, kann eine Observation anordnen.
Mit dem neuen Gesetz erhalten die Versicherungen mehr Kompetenzen als die Polizei. Diese darf nämlich ohne richterliche Genehmigung nicht einfach jemanden überwachen. Möchte die Polizei beispielsweise einem Terroristen das Handwerk legen, darf sie das nur auf richterliche Anordnung tun. Hingegen darf mit dem neuen Gesetz ein Angestellter einer Krankenkasse einen Privatdetektiv anheuern, welcher eine mutmaßliche Betrügerin an bis zu 30 Tagen observieren kann. Es braucht dafür also nicht den Entscheid eines unabhängigen Gerichts. Das neue Gesetz sei unklar formuliert und lasse vieles offen. Es sei überstürzt, in Rekordzeit erarbeitet worden und verleihe den Versicherungen Kompetenzen, die mit dem Rechtsstaat nicht zu vereinbaren seien.
Also da ist alles konfus geraten in diesem Gesetz. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Es geht mehr in Richtung Überwachungsstaat. Da kann jeder jeden überwachen, etwas überspitzt gesagt. Aber es ist wirklich so, wenn ein Versicherungsagent eine Observation beauftragen kann, durch eine Privatperson, die eine ganz kurze Ausbildung hat und das nicht richtig kontrolliert wird, das hat eine Dimension, die können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Und daher, das müssen wir jetzt bremsen. Der Gesetzgeber soll da nochmals sorgfältig und eben verhältnismäßig legiferieren.
Die Kommission des Nationalrats war zwar der Meinung, Überwachung von Versicherten dürfe nicht ohne richterliche Genehmigung angeordnet werden. Der einflussreichen Versicherungslobby gelang es jedoch, diese zusätzliche Hürde aus dem Gesetz zu kippen. Sarah Stalder erklärt.
Schauen Sie, ich habe verschiedene Gesetzgebungsprozesse jetzt schon begleitet und mitbeobachtet. Und es ist immer so, dass genau eben die Versicherungen und auch die Banken, also die finanzkräftigen Lobbyisten, die können unheimlichen Druck aufbauen. Das hängt eben auch zusammen, dass zum Teil Parteien abhängig sind von Geldern aus diesen Branchen, aber auch, dass einzelne Parlamentarier und Parlamentarierinnen direkt oder indirekt mit diesen Versicherungsbranchen verbandelt sind. Und da wird ein immenser Druck aufgebaut und da werden natürlich Argumente vorgeschoben, die dann plötzlich auch ein bisschen blind machen und es gibt eine Hektik. Man hat da vielleicht mit dieser Hektik auch verhindern wollen, dass man eine Grundsatzdiskussion führt über Grundrechte und das wurde nicht gemacht und das ist ein ganz großer Fehler. Also drum, Tempo raus, das nochmals sauber anschauen und es geht da um viel mehr als einfach nur um einzelne Personen, die man überwachen will.
Konkrete Anhaltspunkte für Versicherungsbetrug reichen, um eine Überwachung zu rechtfertigen. Dies können zum Beispiel Beobachtungen von Nachbarinnen sein. Francesco Bertoli von der Behinderten-Selbsthilfeorganisation agil.ch macht sich diesbezüglich Sorgen.
Also böse gesagt, könnten bei uns DDR-Zeiten Einzug halten, weil jeder jeden bespitzeln könnte. Das heißt nicht, dass es gleich so weit kommt, aber wie heute schon oft gesagt wurde, Tür und Tor wären dann geöffnet für solche Aktionen.
Behindertenvertreter Francesco Bertoli findet es grundsätzlich richtig, dass ein Betrüger oder eine Betrügerin gestoppt und Missbrauch verhindert wird. Das vom Parlament erarbeitete Gesetz gehe aber zu weit.
Das neue Gesetz, über das wir abstimmen werden, ist natürlich einfach nicht gut genug, um die Rechte von verschiedenen Menschen zu schützen. Ich bin der Meinung, Kontrolle ist okay, aber nicht in dieser Form.
Am 25. November stimmen wir über das neue Gesetz zur Überwachung von Versicherten ab. Über die Argumente der Befürworter berichten wir zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Sendung. Auf info.rabe.ch gibt es alle weiteren Informationen und ebenso einen Podcast, in welchem ein Privatdetektiv verrät, wie er konkret vorgeht beim Observieren von Verdächtigen.
Rabe Info.
Inguschetien ist eine der beiden muslimisch dominierten russischen Republiken im Kaukasus. Im Unterschied zu ihrer Schwesterrepublik Tschetschenien gilt Inguschetien als relativ friedlich und ruhig, oder besser gesagt, galt als relativ friedlich und ruhig. Im Moment herrschen in der kleinsten autonomen russischen Republik Unruhen. In den letzten Wochen gingen mehrfach Menschen auf die Straße und protestierten gegen ein neues Grenzabkommen zwischen Inguschetien und Tschetschenien. Ein Researcher der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wollte die Situation vor Ort untersuchen. Er landete in den Händen einer dubiosen Antiterrororganisation, die ihn brutal folterte. Michael Spahr hat die Hintergründe.
Oleg Koslowski ist Russe und arbeitet als Researcher für die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Anfang Oktober reiste er nach Ingushetien in die Hauptstadt der autonomen russischen Republik, nach Magas. Er wollte einen Augenschein nehmen, denn seit Tagen protestierte dort die Bevölkerung gegen ein Grenzabkommen zwischen der Republik und deren Nachbarin Tschetschenien. Eines Abends wurde Koslowski von einem Mann nach draußen gelockt, unter dem Vorwand, man brächte ihn in Verbindung mit Oppositionellen. Beat Gerber von Amnesty International erzählt, Koslowski wurde dann von drei Männern entführt, die sagten, sie arbeiteten für das Zentrum für Extremismusbekämpfung. Das ist eine Antiterrorbehörde, die für ihre Foltermethoden berüchtigt ist.
Diese Männer, also die Gewalt, die sie angewendet haben, die ist absolut grauenhaft. Also sie drohten ihn mehrfach, ihn zu erschießen, drückten ihn zu Boden, hielten ihn eine Pistole an den Kopf. Ein weiteres Mal forderten sie ihn auch auf zu beten, bevor er erschossen würde. Dann schlugen sie ihn, bedrohten auch seine Frau und seine Kinder mit dem Tod. Er musste sich nackt ausziehen. Also eine ganze Reihe von wirklich brutalster Gewalt, die hier diesem Researcher angetan wurde. Das Ziel offensichtlich war, Informationen aus ihm herauszupressen. Und zwar versuchten die Täter erfolglos an die Namen von Protestführern heranzukommen.
Die Kaukasusregion in Russland ist dafür berüchtigt, dass die lokalen Machthaber sehr brutal mit Oppositionellen umgehen. Ingushetien galt jedoch bis jetzt als eher harmlos im Vergleich zur Nachbarsrepublik Tschetschenien, wo Präsident Kadyrov Nulltoleranz mit kritischen Stimmen walten lässt.
Dass ein Researcher von Amnesty dermaßen brutal jetzt geschlagen, gefoltert wird, das ist schon ungewöhnlich und wirklich auch schockierend, dass das passieren kann. Wir fordern die russischen Behörden auf, jetzt sofort aktiv zu werden. Ich meine, Oleg wurde vor den Angestellten des Hotels und vor laufenden Überwachungskameras entführt. Also da müssen genügend Hinweise da sein, was das für Männer waren, die ihn entführt haben. Und da verlangen wir eine sofortige und lückenlose Aufklärung.
Den Protesten in Ingushetien ging ein Beschluss über eine neue Grenzziehung voraus. Die beiden muslimisch dominierten russischen Kaukasusrepubliken Ingushetien und Tschetschenien einigten sich auf eine neue Grenze, ohne dass das Volk etwas dazu sagen konnte. In Tschetschenien, wo das Land autoritär von Präsident Kadyrov regiert wird, blieb es still. In Ingushetien hingegen führte dies zu Protesten, erzählt Beat Gerber von Amnesty International.
Diese Grenzfrage zwischen Tschetschenien und Ingushetien, die trifft einen ganz sensiblen Bereich im Land. Es sind Ängste da, dass Land verloren wird, dass hier hinter den Kulissen eigentlich im Geheimen ein Landtausch abgemacht worden sei zwischen den beiden Machthabern, Kadyrov in Tschetschenien und Jewgurov in Ingushetien, und dass ihm das Volk dazu nichts habe sagen können.
Ingushetien ist die kleinste autonome Republik in Russland. Also eben auch kleiner als die muslimische Schwesterrepublik Tschetschenien. Die Beziehung der beiden autonomen russischen Republiken im Kaukasus ist nicht ganz unproblematisch. Zu Zeiten der Sowjetunion bildeten Tschetschenien und Ingushetien eine gemeinsame Republik. Ängste über eine Vereinnahmung durch Tschetschenien kommen in Ingushetien also nicht von ungefähr.
Da, dass das Land verloren geht. Es sind Ängste auch da, dass offenbar eben Kadyrov in Tschetschenien mehr Macht und Einfluss auf die kleine Republik erlangen könnte. Und auch das Verfassungsgericht hat geurteilt, dass eigentlich diese Frage des Grenzverlaufs oder eines Landtausches, dass das in einem Referendum geklärt werden müsste, nicht einfach hinter verschlossenen Türen. Und da dreht sich der Protest eigentlich im Land.
So analysiert Beat Gerber von Amnesty International die Situation. Dass ein Kollege von ihm in Ingushetien quasi in der Öffentlichkeit von dubiosen Sicherheitskräften entführt werden konnte und danach brutal misshandelt wurde, macht nicht gerade optimistisch, was die politische Zukunft der kleinsten autonomen russischen Republik betrifft.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Dienstag, den 16. Oktober. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Eva Rapp, Michael Spar und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.